Aufgepasst, es geht um die Schule. Liebe Schülerinnen und Schüler, es sitzt bei uns die Chefin eures Schulleiters, die Kultusministerin. Und wir sprechen heute auch darüber, ob ihr in Zukunft noch euer Handy benutzen dürft und wie es mit künstlicher Intelligenz in der Schule weitergeht.
Moin und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Heute mit einem Gast zu einem ganz besonderen Thema, über das wir uns noch jede Menge Gedanken machen werden, oder?
Absolut. Heute ist bei uns die niedersächsische Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Willi Hamburg. Julia, du bist nicht nur in Niedersachsen Politikerin und für ganz viele Schulen verantwortlich, sondern du hast auch noch im Kühlschrank ein kleines Volk stehen, für das du auch verantwortlich bist. Du backst gerne Brot, Sauerteig. Also herzlich willkommen bei uns. Wir sprechen heute nicht übers Brot, sondern es geht heute natürlich um Bildungsfragen, um digitale Fragen in Bezug auf Bildung. Und ich freue mich auf das Gespräch. Und für die Einstiegsfrage würde ich sagen, take it away, Stefan.
Ja, wir wollen doch am Anfang gleich mal die visionäre Kraft einer Kultusministerin testen. Also im Jahre 2030, wie unterscheidet sich der Schulalltag von dem, was wir heute an den Schulen erleben?
Meines Erachtens ist der Schulalltag viel individueller, weil gerade da digitale Möglichkeiten uns die Chance geben, dass wir wirklich beim Kind ansetzen, was es gerade kann, um es dort zu fördern und das dann zum Beispiel über digitale Tools. Insofern, glaube ich, werden Kinder viel, viel eigenständiger lernen und dieses alle sitzen in einer Reihe und die Lehrkraft steht vorne und erzählt allen das Gleiche, wird es fast nicht mehr geben.
Naja, aber wie sieht denn das zum Beispiel mit den Hausaufgaben aus? Die Kinder lernen noch das Lernen oder sehe ich das falsch? Wer wird eigentlich künftig noch beurteilen können, ob, sagen wir mal, die Hausaufgaben wirklich gemacht worden sind oder ob schlicht ein schickes Programm gegeben hat, das die Hausaufgaben dann für die Kinder erledigt hat?
Das ist eine total berechtigte Frage und deswegen glaube ich, wird es Hausaufgaben auch in der Form gar nicht mehr geben, sondern es wird eher Hausaufgaben geben, wo man Kindern sagt, geht mal in die Natur und fotografiert bestimmte, ne, Pflanzen oder denkt euch bestimmte Konzepte aus und dann lernen Kinder wahrscheinlich direkt. Und wenn ihr dabei KI nutzt, erzählt mir wie, weil man darf ja KI durchaus als Ideenimpuls nutzen. Das machen wir ja als Politiker mittlerweile für Reden zum Beispiel auch.
Dass wir Machst gucken. Du das, ja?
Ich mache das wenig, ich bin da eher KI-Skeptikerin, ehrlicherweise, aber es gibt ja durchaus Menschen, die das machen und ehrlicherweise, da ist eine beliebte Posse vielleicht, ich hatte eine Veranstaltung zur Frage Schule der Zukunft und habe danach dann mal bei der KI eingegeben, wie würde eine grüne Kultusministerin eine Rede halten zur Schule der Zukunft und dann kam fast diese Rede raus. Ich glaube, dass mein Ministerium vielleicht doch schon KI genutzt hat.
Oder also, die KI schreibt bei
oder
dir
die
ab.
KI die Daten schon ist dann sind. Sehr schnell dabei, sie einfach abzuschreiben. Ne? Das fand ich hoch beeindruckend. Also man hätte die halten können, wenn man gewollt hätte.
Aber ich will nochmal zurückkommen auf den Ausflug in den Wald, den du als die Hausaufgabe der Zukunft eben an die Wand gemalt hast. Das ersetzt ja irgendwie doch nicht das kleine Einmaleins, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und das muss ja weiter gelernt werden. Aber das wird man dann nicht darüber erprüfen, dass man sich künftig zeigen lässt, dass der Schüler, die Schülerin die Antworten aufgeschrieben hat, sondern man wird das in der Mündlichkeit prüfen. Also man wird Schülerinnen und Schülern sagen, du musst das lernen und wird dann in der Schule abprüfen, ohne KI. Kannst du eigentlich, also weißt du, was 3x4 ist beispielsweise oder 8x8?
Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir mehr über intelligente Software nachdenken, dann kann ja auch in den Programmen selbst so eine Art Kontrolle erfolgen. Ne? Also wir haben ja bestimmte Managementsysteme für die Geräte auch selbst. Das heißt, auf den Endgeräten kann dann keine andere Sache mehr laufen. Natürlich kann man das umgehen, indem man dann eigene Handys benutzt und da die gleiche Aufgabe irgendwie abtippt und dann lösen lässt, automatisiert, kann man alles tun. Trotzdem kann man natürlich Aufgaben individualisieren und auch als Hausaufgaben so digital dann haben und diese Wiederholung kann ja auch viel besser kontrolliert werden, also das lebenslange Lernen. Ich muss sagen, ich fand das gerade spannend, also ich nutze KI für meine Reden, nicht um sie zu schreiben, sondern um sie zu challengen. Also teilweise packe ich dann auch die ganze Rede rein und kriege dann halt ein Feedback und da wird gesagt, ja, das ist vielleicht eine sehr, sehr, diesen Punkt könntest du noch weiter ausbauen, der ist noch nicht ausreichend erklärt etc. Also du kriegst ja auch ein Feedback, was du klar auch von Menschen kriegen kannst, was ich mir auch von Menschen hole zu den Reden, von meinen Sprecherinnen und Sprechern zum Beispiel, die dann vielleicht nochmal einen anderen Take drauf haben, aber auch KI macht das natürlich nochmal auf einer sprachlichen Ebene, erklärt vielleicht andere Begriffe nochmal einfacher oder anders. Also es kann schon durchaus auch da ein Input sein, nicht zum Schreiben, ne, die Ideen habe ich gerne selber, aber es ist dann eine Anregung. Also ich finde es spannend.
Ja, und also die KI kann einem ja innerhalb kürzester Zeit diverse Beispiele nennen. Also wenn man dann sagt, wie wirkt sich eine politische Entscheidung auf Menschen aus, dann kann die einem plötzlich 20 Beispiele nennen und dann kann man selber überlegen, was sind denn die drei, ne, die für einen selber am besten passen. Also als Ideengeberin ist die wirklich super. Und wenn wir darüber reden, was das auch für Möglichkeiten bietet, wir haben jetzt ja in Niedersachsen eine künstliche Intelligenz-Software für die Schulen. Die haben wir mit allen Ländern gemeinsam programmiert und das ist total cool, weil dann eine Lehrerin sagen kann, das Thema Eichhörnchen bitte auf drei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus Arbeitsblätter erstellen. Und das macht nicht mehr sie, da hat sie früher Stunden dran gesessen, sondern das macht dann die KI. Da werden dann die Inhalte eingespeist und dann gibt es halt für das Kind, was noch nicht richtig lesen kann, sehr einfache Sprache und für das Kind, was eigentlich schon bis 100 rechnen konnte, als es in die Schule gekommen ist, komplexe Aufgabenstellungen. Und so kann man plötzlich den Kindern sehr viel mehr gerecht werden.
Also irgendwie klingt mir das alles ein bisschen rosarot, wenn ich das ehrlich sagen darf. Denn erstmal gibt es ja auch einen ganz natürlichen Trieb, wenn man die Lösung erzielen kann auf leichterem Wege. Warum nehme ich nicht die Abkürzung? Also warum nutze ich nicht diese Hilfsmittel, um diese ganzen Fragen, die ich mir eigentlich selber arbeiten soll, mir mal eben präsentieren zu lassen? Ich habe ein schönes Beispiel, nämlich Kinder, mit denen ich das Uhrenlesen üben soll, die sagen, warum eigentlich? Da drücke ich einmal auf mein Smartphone und dann erscheint die Uhrzeit. Mhm. Warum soll ich denn das lernen? Was würdest du denn dann sagen eigentlich?
Weil das fürs Verständnis, um überhaupt solche Maschinen bedienen zu können, die Bedingung ist, dass ich das kann. Also wenn ich nicht verstehe, wie sich eine Stunde aufteilt, dann kann ich auch nicht verstehen, wie Zeit funktioniert beispielsweise. Und das haben wir ja auch bei der Frage, muss ich überhaupt noch Französisch lernen, wenn doch die Übersetzungs-App mir das eigentlich genauso gut übersetzen kann. Und auch da ist es so, wenn ich kein Verständnis habe dafür, wie Sprachenlernen funktioniert und Sprachen, dann werde ich nicht beurteilen können, ob die KI wirklich übersetzt, was ich sage. Ja, also wir machen uns ja unglaublich abhängig, wenn wir nicht selber die Kompetenzen haben. Also KI ist eine Arbeitserleichterung, ersetzt aber nicht unser Denken. Und genau deshalb ist es wichtig, das weiter zu lernen. Du sprichst aber insofern einen wichtigen Punkt an, als dass das die Challenge für Lehrkräfte jetzt ist. Die müssen jetzt Aufgaben erfinden, die KI nicht lösen kann, weil wir ja trotzdem Schüler weiter zwingen müssen, sich selber Dinge zu erarbeiten.
Das ist aber eine steile Herausforderung.
Das ist eine steile Herausforderung und die ist auch noch nicht endgültig gelöst. Aber das ist die Aufgabe gerade, zu gucken, wie kann man Aufgaben stellen, die Eigenanteile erfordern.
Also ich würde ein anderes Konzept verfolgen, wenn ich ehrlich bin. Ich halte nicht so wahnsinnig viel von Hausaufgaben, nicht nur, weil ich sie selber nicht gemacht habe, sondern auch.
Du konntest schon alles, ne?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich war einfach in dem Bereich sehr unzuverlässig als Schüler, muss ich so ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir jetzt Richtung Ganztag gehen und uns mal Schule ein bisschen anders vorstellen, dann ist das Kind ja schon wirklich auch relativ lange in der Schule. Und ob man dann noch dieses Konzept Hausaufgaben in dem Moment so weit braucht, ob man dann nicht lieber diesen Freiraum lässt für Sport etc. und mal dieses alte Konzept Hausaufgaben vielleicht nur im besonderen Bedarf nutzt, das wäre für mich eigentlich ein neuer Denkansatz, wo ich sage, ja, ich glaube, einige Schulen verfolgen das ja auch schon. Da gibt es das so in der Form nicht mehr. Und dass man dann sagt, pass auf, Hausaufgaben, das muss nicht mehr sein, wenn die Schüler sowieso länger in der Schule bleiben. Dann macht man das betreut und dann hat man einfach diese Betreuungszeit für vielleicht individuelle Nachhilfe etc. Halte ich für den schlaueren Weg. Und in der Klasse selbst, glaube ich, brauchst kein Handy, da sind wir schon eigentlich beim nächsten Thema. Da ist der Lehrer dann ja auch da, die Lehrerin da, um dann zu kontrollieren, wird hier überhaupt KI eingesetzt oder nicht. Und dann kann man es dann eben auch an der richtigen Stelle unterbinden und an anderen Stellen einbinden. Das wäre mein Vorschlag.
Ja, also das ist ja in der Tat, hast du ja auch beschrieben, der Weg, dass gerade Ganztagsschulen vielfach gar keine Hausaufgaben geben, sondern diese Hausaufgabenzeit in der Schule stattfindet. In höheren Jahrgängen kommst du halt damit nicht mehr aus. Ne? Gerade wenn es dann um intensives Vokabellernen geht, um Vertiefung, um Abiturvorbereitung, Abschlussprüfungen, ne? Da brauchst du zu Hause Lernzeiten. Da ist natürlich immer das Schummelrisiko. Das hatten wir vorher aber auch. Ne? Da haben dann die Eltern für einen die Hausaufgaben gemacht oder so. Also so richtig, es ist halt viel einfacher geworden. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Und natürlich kann man, also es wäre, glaube ich, zu viel verlangt, wenn man glaubt, dass eine Lehrkraft alle Schüler dauerhaft so im Blick hat, dass keine KI-Schummelversuche in der Schule passieren können. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Und genau deshalb ist da dann diese große Anforderung trotzdem zu gucken, welche Aufgaben stellt man eigentlich, die eine KI nicht lösen kann. Denn eine KI ist erstmal ein Large Language Model, also es packt verschiedene Informationen zusammen und wertet sie auf sehr intelligente Weise aus. Aber sie kann eigentlich nicht dieses Abstraktionsvermögen leisten beispielsweise, wofür es halt weiterhin Menschen braucht. Und insofern kann man da...
Ich stelle mir gerade die Reaktionen der unzähligen Lehrerinnen und Lehrer vor, die ganz bestimmt uns jetzt sehen und hören und denen gerade ihr Herz in die Hose rutscht. Bei dem Gedanken, ich muss also schlauer sein als jede KI, ich muss Aufgaben mir ausdenken, auf die keine KI kommen kann, die meine Schülerinnen und Schüler trotzdem lösen können. Also irgendwie ein bisschen fehlt mir noch die Fantasie, wie das gelingen soll.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir sehr stark versuchen, dort Beispiele für solche Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Wir bieten Fortbildungen in dem Bereich an. Wir können ja nicht wegnehmen, dass das da ist, ne? Und dass da bestimmte Dinge, beispielsweise auch die Facharbeit in der Oberstufe, das wird ja sehr intensiv diskutiert, ist das eigentlich richtig, die abzuschaffen? Aber eine Facharbeit schreibt halt eine künstliche Intelligenz in 3 Minuten, ne? Das ist einfach für die KI keine Challenge. Und künftig werden Schülerinnen und Schüler dann halt andere Aufgaben erfüllen müssen. Vorträge vorbereiten, einen Podcast erstellen. Also ne, die Arbeit, KI richtig zu nutzen und trotzdem selbst wissenschaftlich noch zu arbeiten, die wird jetzt dann künftig erfüllt. Und das ist ehrlicherweise keine Raketenwissenschaft, aber es ist schon einmal ein Umdenken in der Frage, wie man Eigenleistung überprüft. Und da wird gerade das Mündliche oder auch die Ad-Hoc-Arbeit in den Schulen viel, viel relevanter werden als halt die Hausaufgabe, die man so nicht mehr abprüfen kann.
Aber das klingt nach deutlich mehr Arbeit für Lehrerinnen und Lehrer. Die müssen ja viel stärker individualisieren, als das bis jetzt der Fall gewesen ist. Bis jetzt gibt's da einer Klasse eine Hausaufgabe, klar, abschreiben gab's früher auch schon. Das war auch eine probate Methode, beim Besten in der Klasse relativ einfach und schnell die Hausaufgaben abzuschreiben und dann hattest du es hinter dir. Das wird ja so künftig nicht mehr funktionieren, wenn du sagst, nee, wir müssen uns das wirklich im Grunde genommen pro Kopf und pro Fach dann immer wieder neu ausdenken. Wow.
Ja und nein, es verändert einfach Arbeit. Also es wird ne, in der Umstellung Arbeit, weil man das entwickelt, das ist vollkommen klar. Aber es ist dann einfach auch, also was heißt einfach, es ist ein anderes Arbeiten. Und viele Schulen haben damit ja auch schon begonnen und machen damit extrem gute Erfahrungen, weil sie vorher auch Schülerinnen und Schüler verloren haben, die sie jetzt dann so nicht mehr verlieren, weil sie sie besser abholen können. Und da hilft ja KI auch. Also wie gesagt, eine Lehrkraft kann künftig auf Knopfdruck für jede Schülerin individuelle Arbeitsmaterialien erstellen. Das wäre vorher eine Arbeit von den ganzen Sommerferien gewesen. Und das geht alles viel, viel leichter. Es gibt zum Beispiel an BBSen, und das finde ich total cool, auch Tools, wo die Sprachförderung mit der KI passiert, ne? Wo dann ein Schüler mit der KI chattet über Dinge, die den Schüler vielleicht sogar richtig interessieren. Und dann sagt die KI irgendwann, ich merke, du benutzt den Genitiv nicht richtig. Ich erkläre dir nochmal, was das ist und wie es geht. Und dann macht die KI nur noch Übungen zum Genitiv, bis sie merkt, der Schüler, die Schülerin hat das verstanden. Und dann sagt sie, ich merke, du setzt das Komma nicht vor weil. Also ne, Komma weil. Und insofern üben wir jetzt das. Und ne, das kann dann eine KI, ohne dass eine Lehrkraft diese Vertiefung selber organisieren und durchführen muss. Oder Bewerbungstrainings finden da auch mit der KI statt. Nur kurz, da ist so ein Avatar dann da, mit dem man sich richtig unterhält und der dann die Fragen stellt, die auch wir in Bewerbungsgesprächen stellen würden. Und die Schülerin kriegt direkt Feedback auf die Antworten. Das wäre vorher ne, in der Individualität überhaupt nicht möglich gewesen.
Das glaube ich auch sofort, dass es viel zielgenauer ist und viel besser auf den Schüler zugeschnitten werden kann. Was ich bezweifeln würde ist, und das sehen wir auch bei der rasanten Entwicklung der KI, dass wir Aufgaben erstellen können, die KI so nicht lösen kann. Also was in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist, Und da rede ich auch nicht über ChatGPT, wenn wir uns jetzt Claude angucken etc., ist der Sprung und die Entwicklung so rasant, dass es nicht möglich sein wird, das durchzuhalten, dass man Aufgaben entwickelt, die so von Menschen nicht oder von Schülern lösbar sind, aber nicht von Algorithmen. Und ich möchte das vielleicht an einem Beispiel lösen oder erklären. Es gibt mittlerweile Tools, da benutzt die künstliche Intelligenz andere künstliche Intelligenzen, um halt immer die richtige künstliche Intelligenz für den Anwendungsfall zu haben. Ne? Also wenn es um Bilderkennung geht, dann wird automatisch der beste Algorithmus für die Bilderkennung genommen. Wenn es um juristische Texte gibt, gibt es dafür spezielle Software etc. Das heißt, es ist auch nicht nur eine künstliche Intelligenz, sondern es sind künstliche Intelligenzen im Verbundsystem, die da arbeiten. Und das schaffen wir einfach nicht, Aufgaben zu entwerfen, die dann nicht lösbar sind. Ich glaube, von dem Gedanken kann man sich verabschieden, weil die Entwicklung zu schnell ist. Und wenn man eine Aufgabe hat und der Lehrer das nächstes Jahr wieder in das Programm reinnehmen möchte vielleicht, und so funktioniert das nun mal auch.
Dann ist alles zu spät.
In der Vorbereitung, dann ist das schon wieder total veraltet. Und das sehen wir an den juristischen Bar-Exams, die schon bestanden werden. Ne? Also da bestehen künstliche Intelligenz die Tests von Harvard Law Graduates, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Also das ist jetzt kein, ne, die halluzinieren auch nicht mehr viel. Das ist Geschichte an vielen Stellen, weil die sich selber hinterfragen können. Die stellen sich selber die Fragen, ist das wirklich so? Die können auch selber dann Quellen checken. Dann gibt es eine KI, die nur die Quellen checkt. Also ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden, meine Meinung. Das werden die Lehrer auch nicht leisten können. Wir müssen das wirklich in den Schulen implementieren und einbauen in diesen Prozess. Da bin ich dabei. Und dann kann es auch eine Chance, eine richtig große Chance sein.
Genau, und die Aufgabenstellung ist dann auch nicht, ich frage Wissen ab, was die KI nicht hat, weil das wird es nicht absehbar nicht geben, dass eine KI Dinge nicht weiß, sondern die Verwertung dieser Informationen, das ist ja das, was uns Menschen dann obliegt. Also ne, zu entscheiden, was mache ich damit, was mache ich nicht damit, was verwerfe ich, was behalte ich, wie bereite ich das jetzt so auf, dass ich einen guten Vortrag halte, und auch sowas kann natürlich eine KI. Aber ehrlicherweise, sobald ich das mit der KI mache und die Lehrkraft stellt zwei Fragen, fällt das Kartenhaus in sich zusammen, wenn man es nicht selber durchdrungen hat. Ne? Und das sind dann die Elemente, die wir jetzt einbauen müssen in der Frage von Prüfungen. So. Und trotzdem wird weiter der Test geschrieben in der Schule. Ne? Da hilft dann ja auch keine KI. Da muss man dann ja einfach mit dem eigenen Füller auf Papier, das wird es ja auch weitergeben, auch einfach Antworten
performen. Warum eigentlich? Warum lernen Kinder und Schülerinnen und Schüler, warum lernen die eigentlich heute noch die Handschrift? Die arbeiten permanent, schon von ziemlich früher Zeit an, mit Tastaturen. Und dann sollen sie auf einmal solche merkwürdigen Verrenkungen mit der Hand machen und sie fragen sich, warum eigentlich? Die Frage habe ich auch schon gehört. Was ist denn deine Antwort?
Weil das Gehirn verschiedene Reize braucht. Also wenn wir das nicht mehr trainieren würden, dann würden wir bestimmte Verknüpfungen im Gehirn nicht mehr haben. Also unsere Motorik würde verkümmern und wir hätten Probleme in der Breite dessen, wie wir lernen und erfahren und uns übrigens auch Dinge merken. Und vor dem Hintergrund ist das ganz wichtig, die Handschrift
weiterzugeben. Aber ziemlich schwierige Erklärung für eine Drittklässlerin, oder?
Das stimmt. Aber was kann man der Drittklässlerin sagen? Der Drittklässlerin kann man sagen, dass sie mit der Handschrift nicht nur lernt zu schreiben, sondern auch den Raum zu den Raum wahrzunehmen. Doch, das versteht eine Drittklässlerin, das glaube ich schon.
Mhm. Also machen wir weiter.
Ja, also man lernt über die Frage Handschrift einfach ganz viele Dinge automatisch mit, ohne es zu merken. Also man lernt, wo endet das Blatt, wie viel Platz habe ich. Also es sind Dinge, die braucht man im Leben immer wieder. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Kinder weiter rennen, auf Bäume klettern, weil Mathematik zum Beispiel lernt man nicht, wenn man kein räumliches Verständnis hat. Das räumliche Verständnis kriege ich aber nur, wenn ich mich im Raum bewege. Das kriege ich nicht, wenn ich mich bei Sims durch ein Haus steuere. Ne, das ist keine echte Erfahrung. Also wir brauchen zum Lernen, um uns das auch zu merken, echte Erfahrungen. Und die kann KI uns nicht geben. Und deswegen wird auch der Waldbesuch so viel wichtiger, wenn wir mit KI lernen, als Gegenmodell, ja, weil wir ohne das gar nicht lernen können, nicht verstehen.
Also ich erlebe heute eigentlich schon junge Erwachsene, die, ich sag mal, fast nur auf ihrem Handy oder sonstigen Endgeräten so vor sich hin hacken. Und Schreiben, selber mit der Hand schreiben, kommt relativ selten vor. Wie ist das bei dir, Christoph? Ich meine, du wärst für mich der typische Kandidat, der Handschrift eigentlich nur noch im extremen Notfall nutzt, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe schon auch einen Notizblock. Da steht meistens nichts drauf.
Dann kannst du es nicht mehr lesen, ne?
Genau, und ich genieße das sehr, wenn ich digitale Notizen habe, dass ich die dann suchen kann und dass ich das alles wiederfinde. Und bei so einem Zettel, und dann hat man vielleicht auch irgendwie mehrere Büros, eins in Hannover, eins dann hier im Wahlkreis, das ist dann alles, ja, unkoordiniert, wenn ich das einfach digital habe und in der Cloud, dann habe ich es immer verfügbar, das geht schneller, ich finde die Sachen, ich kann mir Erinnerungen stellen, das ist schon praktischer, damit zu arbeiten für mich. Ich halte das auch für richtig, dass man natürlich die Handschrift erlernt. Jetzt habe ich ja Kognitionswissenschaften mit dem Fokus Künstliche Intelligenz studiert. Das heißt, da beschäftigen wir uns natürlich auch, wie nehmen wir überhaupt Sachen wahr, was ist eigentlich Lernen oder wie funktioniert das? Und das ist natürlich etwas, wo wir dann über Embodied Cognition reden. Also wissenschaftlich ist es alles genau richtig.
Ne?
Das will ich jetzt alles gar nicht. wir wollen über Bildung reden, wir wollen eng am Thema bleiben im Podcast. Aber wissenschaftlich ist es alles richtig. Das zu vermitteln ist immer schwierig. Ich habe vielleicht eine witzige Familiengeschichte, weil es diese Debatte, glaube ich, schon immer gab. Was müssen wir eigentlich noch lernen? So. Mein Uropa hat mal in der Schule gesagt, warum muss ich denn eigentlich noch Französisch lernen? So, das war damals ein anderer politischer Hintergrund, ne? Weil Frankreich wurde eingenommen. Und der hat seinem Lehrer halt gesagt, warum muss ich denn eigentlich noch Französisch lernen? So, da hat der Lehrer natürlich auch gesagt, naja, es geht hier um Kultur und das bereichert einen etc. Und das ist auch alles immer nachvollziehbar. Und dann kam irgendwann der Taschenrechner und dann hat mein Vater gesagt, er hatte den ersten Taschenrechner mitgebracht, irgendwie aus San Francisco. Und er hat dann gesagt, warum soll ich jetzt eigentlich noch irgendwie hier schriftlich multiplizieren, dividieren, so, das brauche ich doch alles gar nicht mehr, ich habe doch einen Taschenrechner. So. Also diese Sachen hatten wir schon immer. So, und jetzt sind wir auch als Generation dann nie irgendwie komplett hinten runtergefallen und eure Generation, sag ich jetzt mal, ist nicht verdummt, weil es einen Taschenrechner gab. Meine Generation wird auch nicht verdummen, weil es jetzt künstliche Intelligenz gibt, das glaube ich noch nicht.
Warum nicht?
Warum ich das nicht glaube, dass sie deswegen verdummen?
Ja, also ich meine, das Risiko, dass man aus Faulheit heraus aufs eigene Denken verzichtet, ist doch beträchtlich. Wenn ich schneller und einfacher ans Ziel komme, also die Antwort auf wesentlich bequemere Art und Weise kriegen kann, warum soll ich mir denn selber Kopf zerbrechen?
Ich muss die Antwort ja immer noch verstehen. Also es bringt ja nichts, nur eine Antwort zu haben, sondern ich muss ja immer noch verstehen, was diese Antwort überhaupt ist. Also ich werde ja nicht danach bewertet, oder ich hoffe, ich werde nicht danach bewertet, dass ich in einem Heft irgendwie was abgedruckt habe, was mir eine künstliche Intelligenz ausgespuckt hat, sondern ich werde ja danach bewertet, was ich tatsächlich aufs Papier bringen kann, was ich in einem Test auch abrufen kann. Und in einem Test dann tatsächlich die KI schreiben zu lassen, das wird mir ja nicht gelingen. Und ich glaube, so intelligent sind unsere Kinder und Schüler, dass sie dann irgendwann feststellen, vielleicht spätestens ab der 5., 6. Klasse und vorher benutzen sie KI vielleicht auch gar nicht so intensiv, dass das immer nur bis zur Abfragung gut gehen kann, sowas.
Aber ist das nicht ein Kernpunkt von digitaler Bildung? Überhaupt, sagen wir mal, zu vermitteln, wie viel digitale Fähigkeiten sind sinnvoll und nützlich, aber was brauchst du unbedingt als Hintergrundbildung? Ist das nicht ein Schlüssel zum Ganzen?
Absolut. Und das wird ja auch sehr intensiv diskutiert, weil da gibt es natürlich 1000 Meinungen zu. Aber genau darum geht's. Es ist halt ein Werkzeug und es ist kein Selbstzweck. Ne? Und deswegen ist ganz entscheidend zu gucken, welche Grundbildung und Grundfähigkeiten brauche ich, um dann überhaupt das benutzen zu können. Also ne, wir lassen ja auch nicht jeden Auto fahren, sondern wir sagen, erst musst du bestimmte Dinge können, musst eine gewisse kognitive Reife haben und dann lassen wir dich mit einem Führerschein, den muss es dann ja auch noch geben, Auto fahren. Und da ist es genauso. Man muss gucken, wo macht es Unterricht besser, wo ist es lernwirksam und was muss ich aber auch lernen, um überhaupt bestimmte Apps, Software benutzen zu können und mir das dann abnehmen zu lassen.
Und warum ist es sinnvoll, dass ich das lerne? Warum ist es sinnvoll, dass ich das kleine Einmaleins auswendig lerne? Warum ist es sinnvoll, dass ich mit der Hand schreiben kann? Und also ich merke das selber, dass wir als Erwachsene relativ schnell in irgendwelchen Abstraktionen ausweichen, muss man sagen, aber dass Kinder einen dann doch mit großen Augen angucken. Ich finde das ein richtig schwieriges Problem. Lass uns nochmal zum anderen Thema kommen. Welches ist eigentlich denn das Arbeitsmittel? Ist das Tablet der Schulranzen der Zukunft und die Antwort auf alle Anforderungen, außer vielleicht noch dem Turnbeutel und dem Schulbrot, Ist das die Antwort auf den Schulalltag aus Sicht des Kindes? Ich habe mein Tablet.
Nein, also auch da gilt, dass es alles, also mehr geben wird. Es wird Bücher geben, es wird weiter Hefte geben, in die man schreibt, und es wird das Tablet geben, mit dem man ehrlicherweise sehr viele coole Dinge machen kann, um dann auch zu lernen. Und es wird Fächer geben, wo man das Schulbuch künftig im Pad hat. Es wird genauso aber auch weiter Schulbücher geben, weil auch da das unterschiedliche Lernanreize bietet. Ne, das Lesen und Blättern in einem Heft bietet nochmal eine andere Orientierung als das Pad.
Wir haben ja angefangen mit dem Zieljahr 2030, was ehrlich gesagt so lange nicht mehr hin ist, 3,5 Jahre.
Aber da wird sich so viel verändern, dass wir es trotzdem nicht vorhersagen können, wer meint.
Wie viel Prozent der Kinder in Niedersachsen, um mal als Beispiel zu sagen, haben dann in der Schule ihr Tablet?
Ja, also alle ab der 7. Klasse.
Okay, und davor wird gesagt, erstmal lieber noch nicht. Ja. Da machen wir es lieber.
Ja. Also es gibt ja Schulen, die beginnen bereits mit der 5. Klasse. Es gibt übrigens auch Schulen, die beginnen aus guten Gründen mit der 8. oder 9. Klasse, weil sie vorher noch viel mehr vermitteln wollen. Aber gerade in der Grundschule ist das toxisch, weil da wollen wir halt, dass die Kinder die Handschrift lernen, dass sie erleben. Kinder in dem Alter lernen noch sehr viel über, ne, wir bauen einen Turm, wir stellen uns das real vor, wir erleben das, wir fassen das an, wir begehen das, also wir bewegen uns auch beim Lernen, um es zu verstehen. Und da würde man Kindern sehr viel Lernmöglichkeiten nehmen, wenn man sie dann schon in diese digitale Welt überführt, mal abgesehen davon, dass sie nur bedingt fähig sind, also ne, das ist alles intuitiv, also bedienen können sie das. Aber im besten Sinne anwenden, also so für sich nutzen, wie sie es müssten, können sie es halt nicht. Ne? Weil Swipen alleine macht keinen Lernerfolg. Insofern ist das durchaus nicht zu empfehlen.
Ist 2030 oder vielleicht schon früher die Schule eine handyfreie Zone?
Ich würde sagen, weitestgehend ja. Also wir haben jetzt ja in Niedersachsen auch Handyregeln rausgegeben, haben den Schulen aber gesagt, ihr müsst sie mit den Schülern entwickeln und ihr dürft davon auch abweichen. Und wir erleben, dass sehr viele Schulen es komplett verbannen, mit guten Erfolgen. Also
warum habt ihr eigentlich nicht gesagt, komm, wir verbieten an den niedersächsischen Schulen, entweder generell oder bis zu Klasse XY, verbieten wir Handys an den Schulen. Warum macht ihr das nicht so rum?
Weil wir in Niedersachsen auf der einen Seite schon viele Schulen haben, die Konzepte haben, die funktionieren, und die würden wir damit komplett rasieren, ohne Not. Und gleichzeitig ist die Akzeptanz von Maßnahmen größer, wenn die Schule das für sich entscheidet. Und ich glaube, man muss immer erklären, ich werde oft gefragt, warum habt ihr nur Empfehlungen rausgegeben? Und dann muss man vielleicht einmal sagen, wenn eine Ministerin…
Genau, so wollte ich das gefragt haben.
Ja, ja. Wenn eine Ministerin Schulen etwas empfiehlt, also sagt, für Kinder in der Grundschule sind Handys ungesund, dann hat das für Schulen eine Wirkung, weil das ist mein nachgeordneter Bereich. Das ist dann nicht so wie, Stefan, bitte zieh dir mal einen Pulli an, das würde ich dir empfehlen, weil ich finde es kalt, sondern es ist schon eine Ansage an Schulen. Ne? Das wird oft missverstanden, da ist vielleicht Verwaltungssprache dann auch manchmal schräg. Weil wenn ich etwas empfehle, ist das die Orientierung. Und trotzdem wollten wir halt nicht Schulen, die Konzepte haben. Es gibt zum Beispiel Schulen, die sagen, wenn Schüler viel Verantwortung übernehmen, sich für die Schule engagieren und so weiter, dann dürfen sie das Handy zweimal die Woche in der Pause nutzen oder so. Und das kann man sich erarbeiten. Und das funktioniert auch. Und warum soll ich dann Schulen jetzt sagen, das dürft ihr nicht mehr machen, weil ich weiß besser, dass für euch das Verbot der Weg ist.
Naja, weil es gibt Länder, die verbieten sogar Handys bis zu einem bestimmten Alter. Die Australier haben ja angefangen. Was hältst du vom gesetzlichen Verbot?
Ich halte sehr viel davon, dass man sagt, Smartphones sind nichts für kleine Kinder, weil sie können, ne, sie können intuitiv swipen, aber sie können davon eigentlich nichts zehren. Also die Nachteile sind unglaublich viel größer und der Mehrwert überschaubar. Und damit meine ich nicht, dass Eltern mal eine Serie anmachen und das dem Kind dahinstellen. Ne? Das ist ja damit nicht gemeint. Und gerade soziale Netzwerke haben halt überhaupt keinen Kinder- und Jugendschutz. Ne? Die scheren sich darum nicht. Und wir sagen auch in anderen Bereichen, Kinder haben nicht in die Glücksspielhalle zu gehen und Kinder sollen sich kein Porno angucken. Wenn es dann aber Plattformen gibt, die all das ermöglichen, dann müssen wir auch im digitalen Raum hier Kinderschutz ernst nehmen. Und insofern müssen wir da einfach auch Regeln setzen.
Über welches Alter redest du da?
Ich finde 16 eigentlich ein gutes Alter. Ich finde 14 sollte das Mindestalter dessen sein, ab wann man das erlaubt.
Also, wenn ich es recht verstehe, hat Julia uns gerade gesagt, sie ist für ein Handyverbot gesetzlich ab 16 Jahre.
Media. Wichtiger kleiner Unterschied. Es gibt natürlich Anwendungen, die auch den Kindern vielleicht ja soziale Teilhabe ermöglichen, Kommunikation ermöglichen. Es gibt für sowas halt auch gute Managementsysteme. Ne?
Also WhatsApp meinst du?
Ja, zum Beispiel. Nein. Kann eine Möglichkeit sein, zu kommunizieren. Wir nutzen das ja oft und viel per WhatsApp zu kommunizieren. Das ist so. Das ist für viele ein Teil der sozialen Teilhabe, muss man so sagen, weil da halt auch viele Leute sind und weil die Gruppen so funktionieren. Ich würde es mir auch anders wünschen, dass es anders aufgestellt ist, weil natürlich auch in WhatsApp-Gruppen hässliche Sachen verschickt werden können, keine Frage. Ganz enorm sogar. Aber deswegen muss man das schon etwas abwägen, was man dort tut und ab welchem Alter. Deswegen würde ich auch nicht über das Handyverbot, sondern dann eben eher über Social-Media-Verbot reden wollen. Und vielleicht ist die spannende Frage, nicht nur dieses Verbot zu diskutieren, sondern das eine zu tun und aber die Bildung aufleben zu lassen. Also dann auch mal Richtung digitale Bildung ganz explizit zu schauen, was können wir da noch tun? Und ich glaube, da kehren sich auch viele Elternhäuser noch relativ weit von weg, weil das irgendwie nicht so ihr Thema ist. Sie kannten das vielleicht noch nicht so, nehmen das nicht so wahr und erkennen nicht, wie groß diese Gefahr ist, die da schlummert. Und wenn man da schon vorher sensibilisiert, was dort passieren kann, dann ist natürlich ein Kind auch ganz anders emotional gewappnet.
Das finde ich die hochelegante Überleitung zu einem Thema, das ich unbedingt noch loswerden wollte, politische Bildung. Christoph hat ja schon angedeutet, worin auch Risiken und Nebenwirkungen von Social-Media-Nutzung bestehen können. Und da gibt es ja einen ganz engen Zusammenhang mit der politischen Sozialisation. Also wie komme ich eigentlich dazu, dass ich etwas gut oder doof finde? Bist du zufrieden, wie heute politische Bildung läuft? Und wie ist deine Vorstellung von politischer Bildung in der ziemlich digitalisierten Schule 2030?
Also erstmal, glaube ich, läuft da wirklich extrem viel und auch wirklich viel Gutes. Und trotzdem merken wir, es reicht nicht oder es kommt nicht ausreichend an. Und das liegt auch daran, dass sich junge Menschen, dadurch, dass sie so viel auf Social Media unterwegs sind, viel im Gaming-Bereich, von bestimmten, ich nenne es mal analogen Angeboten, auch einfach gar nicht angesprochen fühlen. Ne? Die sind alle wichtig, die sind toll, die machen Spaß, aber wir sehen, es braucht irgendwie mehr und auch anderes. Und wir haben deswegen angefangen jetzt zu gucken, wie wir in diesem ganzen Gaming-Bereich politische Bildung machen können. Also gerade rechtsextreme Strukturen bewegen sich viel auch auf Gaming-Plattformen, sind dort unterwegs, akquirieren dort Menschen und wir sind da selber total unsichtbar mit unserem Werben für die Demokratie. Und deswegen sind das Themen, in die wir jetzt ganz stark auch zusätzlich reingehen. Wenn wir jetzt uns Schulen angucken, dann ist mein Eindruck, dass Demokratiebildung, die passiert überall. Und wir machen auch viele Angebote, aber die Angebote zum Beispiel werden oft von Gymnasien besucht, manchmal oder vielfach von IGSen, nicht so sehr von anderen Schulformen. Und wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, deswegen zu sagen, wir machen diese Angebote gezielt für Hauptrealoberschulen, weil wir die ja auch erreichen wollen. Also es haben ja alle Kinder gleichermaßen ein Recht darauf, solche Erfahrungen zu machen. Und das funktioniert erstaunlich gut, weil die Schulen sich das erste Mal eingeladen oder angesprochen fühlen, das mitzumachen. Und da ist aber dann auch wieder die Frage, wie erreichen wir denn diese Schüler, weil die sprechen eine ganz andere Sprache. Ne? Und da lernen wir gerade ehrlicherweise ganz viel.
Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil du wirst auch die Erfahrung haben, wenn man an Schulen zu Besuch ist, dann gibt es völlig unterschiedliche Themen. Im Gymnasium, in der Oberstufe oder an der Gesamtschule oder zum Beispiel in der Berufsschule. Und ich finde auch wirklich interessant, wenn man sich die Wahlanalysen zum Beispiel der letzten Landtagswahlen anguckt, dass eine Menge Indizien dafür sprechen, dass wir auch ein gespaltenes Wahlverhalten in der jüngeren Generation haben. Ist das eine gespaltene Jugend, die jetzt heranwächst? Und was kann man eigentlich über pädagogische Maßnahmen an der Stelle machen?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, wir haben eine gespaltene Jugend. Wir haben natürlich dort den Abbild, den wir unter den Erwachsenen, das Abbild, was wir unter den Erwachsenen auch haben. Also, ne, auch da sind diese zum Teil sehr heftigen Auseinandersetzungen. Und wir haben einfach sehr unterschiedliche Lebensrealitäten. Und ich glaube, da holen wir bestimmte Gruppen viel, viel weniger ab oder erreichen sie auch gar nicht mit unseren Angeboten. Das ist tatsächlich so. Ob man jetzt gespalten sagen kann, ich glaube, da würde jetzt uns Herr Mau sagen, dass man das nicht sagen kann. Aber
Schade, das haben wir nicht gefragt, ne?
Ja, spannend. Es lohnt sich mit ihm auch darüber nochmal zu reden. Das ist tatsächlich. Aber also wir haben auf jeden Fall sehr unterschiedliche Lebensrealitäten und wir erreichen die jungen Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit den Angeboten. Und deswegen sind wir da gerade dabei, auch neue Angebote zu konzipieren und gezielt auch bestimmte Schulen zu adressieren mit denen.
Wie läuft das? Also ich sage mal ein Beispiel, wenn ich an der Schule bin, Sekt 2, dann geht es sehr schnell um Klimaschutz. Und wenn ich an der Berufsschule bin, geht es sehr schnell um Spritpreise. Mhm. Das sind zwei komplett unterschiedliche Kulturen, auf die man da trifft. Durch welches Spiel willst du das auflösen oder kann man das auflösen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja,
also erklär es einem älteren Menschen.
Absolut. Also wir haben halt oft in den letzten Jahren immer wieder Demokratiecamps, Demokratiepreise und so weiter veranstaltet. Und da kam dann die Gruppe Gymnasiale Oberstufe, hat sich dann in diese, ne, um die Preise beworben, hat sich auf diesen Camps verabredet und die waren sich alle sehr schnell einig und haben dann da munter drüber geredet, wie sie sich mehr einbringen können. So, und ehrlicherweise, Gymnasiasten wissen aber auch, wie man eine Petition schreibt, die wissen, wie man in den Stadtrat geht, die wissen, wie man sich für ihre Belange einsetzt und die Eltern der Kinder wissen das auch. Das heißt, die haben sehr schnell die Erfahrung, meine Stimme zählt und ich weiß, wie ich sie einsetze. Und das hat eine Hauptschülerin, Hauptschüler nicht. So, in der aller Regel nicht. Ne, ich will das jetzt nicht pauschalieren. Wie machen wir das jetzt? Wir öffnen unsere jetzigen Angebote nur für Hauptrealoberschulen und übrigens BBSen, also gerade die vollzeitschulischen Schulformen, und holen die zusammen und sagen, was ist euch wichtig? Was interessiert euch? Wo setzt ihr euch durch? Wo habt ihr das Gefühl, dass ihr euch einbringen könnt und dass man eure Meinung vertritt? Und ne, wo sind eure Themen in der Politik gerade wichtig? Und diskutieren mit ihnen, wie könnt ihr diese durchsetzen? Also wir bringen sie quasi in die Stadträte oder wir zeigen ihnen, dass ihre Stimme wichtig ist und wie man sie einsetzen kann, auch jenseits von, ich pöbel bei Social Media, dass Deutschland den Bach runtergeht oder fühle mich halt nicht gehört. Und da haben wir zum Beispiel Rapper in Niedersachsen, mit denen wir zusammenarbeiten, die im Bereich Demokratiebildung unterwegs sind. Oder auch andere Bands und dann nähern wir uns zum Beispiel über Musik. Also, ne, dass wir zu denen sagen, wir machen zusammen Musik, ihr komponiert Lieder oder ihr könnt jetzt mal rappen und erzählen und unterhalten uns dabei darüber, was ist euch denn wichtig und haben darüber die Brücke, sie dann zu motivieren, sich auch wirklich selber einzubringen. Und wir hatten letztes Jahr solche Camps und ehrlicherweise, ich war sehr, sehr angefasst, weil da zum Teil Schülerinnen und Schüler saßen, die sagten, Frau Hamburg, mich hat das erste Mal jemand gefragt, was ich denke. Oder ich war noch nie bei einer Veranstaltung mit einem Rapper. Weil den Kindern das ja auch von den Elternhäusern vielfach gar nicht geboten wird. Ne? Die kennen das nicht. Und das, was ich aus dem Gymnasium kenne, dass man sowas einmal im Jahr macht oder zweimal im Jahr und das, was meine Eltern noch mit mir machen und, das ist anderen Kindern total verschlossen. Und deswegen setzen wir jetzt die Ressourcen sehr gezielt für diese Schulen ein, weil diese Kinder diese Erfahrungen sonst gar nicht machen.
Ich da einmal rein darf, aus meiner Erfahrung gibt es trotzdem wahnsinnig viele Schulen, die sich eigentlich diesem ganzen Partizipativen, auch dem Demokratischen, auch dem Kommunalen vor Ort eigentlich relativ erfolgreich wehren dagegen, weil sie sagen, wir müssen da immer unpolitisch sein, wir müssen möglichst neutral sein, wir müssen dann immer sofort alle Parteien einladen, die es irgendwie auf diesem Planeten gibt. Und verstecken sich da relativ stark dahinter und halten alles, was Demokratie ist, aufgrund dieser unpolitischen Seite, die sie dann dort zitieren, halten sie raus aus den Schulen. Das finde ich ziemlich schade. Ich hätte es gerne, wenn wir, keine Ahnung, Projekte haben, die kommen dann mal in den Stadtrat, machen eine Jugendfragestunde. Das kann man ja alles machen. Das gibt es ja vor Ort. Da kommt nur einfach kein Jugendlicher. Und an den Schulen ist es auch nicht gelebt. Und das muss man mal so ganz klar sagen.
Ich habe eine andere Erfahrung. Ich habe eine andere Erfahrung, dass Lehrkräfte zum Beispiel an Hauptschulen sagen, ich habe alle Hände voll zu tun, überhaupt, sagen wir mal, die Grundbasics von Unterricht aufrechtzuerhalten. Ich muss jede Menge Erziehungsarbeit nachholen, von der wir eigentlich miteinander gehofft hätten, das wäre schon zu Hause gelaufen. Leute, ich kann einfach nicht mehr. Das ist so die
Da bin ich auch völlig dabei.
Die typische Rückmeldung.
Das würde ich auch genauso unterstreichen. Aber dafür gibt es dann halt nicht mehr den Raum, das zu tun. Und das ist natürlich schade. Wenn wir das in der politischen Bildung noch stärker einbringen können, ist es natürlich gut. Und das muss aus meiner Sicht auch ein Stück weit von den Schulen kommen, weil von einem Elternhaus werde ich es nicht erwarten können, dass sie mit ihrem Kind dann mal in den Stadtrat gehen und mal sagen, oh, guck dir das mal an. Das wird einfach nicht passieren. Ne?
Gibt es denn die Zeit dazu? Also wieder 2030, deine Schule der Zukunft. Gibt es dann an den unterschiedlichen Schulformen mehr Zeit für politische Bildung?
Das glaube ich schon. Also wir fangen jetzt schon an, die Grundsatzerlasse der Schulen zu überarbeiten und ihnen diese Räume zu geben. Wir sagen ihnen nicht, ihr müsst sie für politische Bildung nutzen, sondern wir sagen zum Beispiel auch, ihr könnt sie für soziale Kompetenzen nutzen. Ne, das ist manchmal ja auch schon wichtig und auch das ist ehrlicherweise die Grundlage für politische Bildung.
Entschlackt ihr denn dafür dann auch die Lehrpläne?
Ja, das ist ein hartes Brett, dickes Brett, ein hartes Brot.
Bis jetzt höre ich nämlich immer, eigentlich wird es nur mehr, nicht weniger.
Ja, nee, das kann ich nicht bestätigen. Aber wir schmeißen Dinge raus und wir ermöglichen auch Schulen nochmal ganz andere Schwerpunktsetzungen zu haben. Also wir werden beispielsweise jetzt den Erlass für Hauptrealoberschulen verändern oder die Regelung und werden dort festlegen, dass sie auch zum Beispiel entscheiden können, in der 5. und 6. Klasse mehr Deutsch- und Matheunterricht und auch Sozialtrainings zu machen und dafür später dann die anderen Fächer intensiver, weil wir auch die Erfahrung machen, dass es überhaupt nichts bringt, wenn die Deutsch und Mathe noch nicht können und dann aber anfangen, andere Fächer zu lernen.
Aber ja, in der 6.2 sollst du auch Politik abwählen können, richtig?
Das stimmt, du sollst Politik abwählen können, wenn du Erdkunde und Geschichte weitermachst. Das ist dafür die Bedingung. Und ich glaube, da ist total wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass wir halt drei sehr wichtige gesellschaftspolitische Themen haben. Die Kinder hatten vorher schon Politik. Und auch Erdkunde, glaube ich, ist in der heutigen Zeit ein Thema, wo wir, ne, wenn wir uns den Iran-Krieg anschauen, wenn wir uns die USA anschauen, wie die sich gerade verhalten, sehr naheliegend ist, dass wir auch hier Kompetenzen vermitteln müssen und das wichtige Themen sind, um sich politisch gut bewegen zu können. Insofern, wir werden die Gesellschaftswissenschaften sogar stärken mit der Oberstufenreform, weil Kinder künftig Politik, Erdkunde und Geschichte belegen können. Das konnten sie vorher nicht. Vorher war Erdkunde faktisch raus. Das gab es einfach dann nicht mehr in der Oberstufe. Und insofern ermöglichen wir das. Aber man muss vor Augen führen, sich dabei, wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, 1 bis 2 Fächer abzuwählen, mehr nicht. Ne? Also es geht nicht, alles Mögliche abzuwählen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann alle Kinder in der 11. Klasse sagen, da wählen wir Politik ab, ist nicht sonderlich hoch.
Ja, ist das so?
Ja.
Also ich muss sagen, allein der Gedanke, der bereitet mir Unwohlsein. Weil wir sind ja in einer Zeit, die hochpolitisch ist und wo wahnsinnig viele Weichen gestellt werden. Und ich bin ein großer Fan von Geschichte. Das war mein Lieblingsfach in der Schule. Aber ehrlich gesagt, die Gegenwart, die darf man darüber nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Das ist gut, wenn man weiß, was der Reichskirchenstreit im Jahre 1066 so zum Gegenstand hatte. Aber noch besser ist es, du kannst ein bisschen mitbeurteilen, was passiert denn da jetzt gerade eigentlich im Nahen Osten? Was hat das mit uns zu tun?
Genau, aber deswegen glaube ich auch, ist die Wahl zwischen Erdkunde oder Politik eine sinnvolle, weil man natürlich gerade auch im Erdkundeunterricht sich mit genau diesen internationalen Konflikten sehr stark beschäftigt und hier genau solche Fragen eigentlich auch mal diskutieren kann. Was passiert eigentlich mit den Zöllen? Welche Auswirkungen hat das? Wie arbeitet China eigentlich gerade und welche Auswirkungen hat das auf Europa? Und warum gibt es denn diesen Iran-Krieg eigentlich gerade und was passiert im Nahen Osten? Das sind Themen, die werden ja nicht vorrangig alleine im Politikunterricht besprochen, wenn denn überhaupt in der Intensität, sondern halt auch in Erdkunde. Und insofern glaube ich, ist das eigentlich gut, hier diese Fächer auch gleichrangig aufzustellen.
Muss ich nochmal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Wir haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde miteinander geredet. Ist sehr schnell rumgegangen, die Zeit. Ist wirklich ein spannendes Thema und ein spannender Gast. Vielleicht mal mit der Abschlussfrage. Wir kommen aus dem Jahr 2030. Hast du irgendeine Idee, wie Schule im Jahr 2040 aussieht?
Puh, nee.
Oder sagst du, wir steuern auf Sicht?
Wir steuern auf Sicht. Ich glaube, dass sich bis 2030 schon wirklich viel verändert in der Gesellschaft und damit auch in Schule. Ich würde mir nicht zutrauen, sagen zu wollen, wie wir 2040 hier leben und arbeiten und lernen.
Also da endet die visionäre Kraft.
Aber eins ist gewiss, die Handschrift bleibt wichtig.
Das heißt, wir brauchen ein extrem agiles System Schule. Das ist ja auch sehr, ist ja auch ein Learning, dass wir sehr schnell reagieren können müssen auf neue Entwicklungen. Wir hatten das ja vorhin bei KI, dass man dort durchaus anpassen muss und sich auch den neuen Algorithmen dann stellt. Spannend, weil ich halte Schule nicht für von Jahr zu Jahr steuerbar, ehrlicherweise. Vielleicht brauchst du dann einfach noch mehr Freiräume. Der Weg ist eingeschlagen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich.
Tschüss.